12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Ja, hallo zur Ausgabe 1, 2, 3 des Countdown-Podcasts. Nein, das ist kein Countdown, weil offensichtlich zähle ich hier aufwärts und nicht abwärts. Lutz ist da, hallo.
Hallo, grüß dich, Frank.
Ja, es hat eine Weile gedauert seit dem letzten Mal. In der Zwischenzeit ist einiges passiert und ich habe heute unter anderem ein freundliches Telefonat geführt mit dem Gesundheitsamt, weil die wissen wollten, was mit mir los war. Ihr wart nicht die Einzigen, weil vor einem Monat wurde bei mir eine Borreliose diagnostiziert, letzten Endes Neuroborreliose. Und ich habe in der Zeckenlotterie irgendwann mal die Niete gezogen, höchstwahrscheinlich vor 2 Jahren. Und seitdem ging es mir dann halt nicht mehr ganz so gut. Das ging dann so in dem Jahr langsam aber sicher abwärts und irgendwann im Dezember ging es dann irgendwie ganz vor den Baum. So mit extremen Schmerzen und allgemein bla. Es ist wirklich, es ist ziemlich schwierig zu beschreiben, das war das ganz große Problem dabei. Es ist auch allgemein, das ist das allgemeine Problem dabei. Es sind halt ziemlich diffuse Symptome, die man dabei hat. Und letzten Endes haben die Ärzte alle gedacht, ja, alles psychosomatisch. Und irgendwann habe ich dann mal nachdem ich das schon mehrfach getan hatte, das getan, was man nicht tun sollte, nämlich nach Symptomen gegoogelt und hatte mich aber davor schon dran erinnert, hey, irgendwann hatte mich doch mal diverse Zecken befallen und da fanden sich dann so kleine Dinge, das Allgemeine, dass es irgendwie ein bisschen schwammig ist, ja klar. Aber dann gab es so sehr spezifische Dinge, wie dass man so einen kleinen blauen Fleck mal eben so gefunden hat, der einfach entstehen kann, wenn sich diese Borreliose unter der Haut festsetzt und dann teilweise das Gewebe sich auflöst. Ein sehr merkwürdiger Hautausschlag, den ich so um die Zeit rum hatte. Und letzten Endes auch, dass ich einfach mal 2-3 Wochen, dass mich irgendwann mal eine Zecke gebissen hatte und kurz danach war ich für 2-3 Wochen total krank und hatte letzten Endes, es fühlte sich an wie eine Grippe, aber ohne Husten, Schnupfen und so weiter, aber der Rest halt wie eine Grippe. Ich war total müde, war irgendwie so 10 Stunden am Tag wach oder so und hat damals gedacht, das wäre Corona. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, was soll's. Geht dann vorbei. Ging nicht vorbei. Also das schon, aber halt so langfristig wurde es dann halt immer schlimmer, weil diese Borreliose, die ist halt eine Krankheit, die sich ziemlich gut mit dem Immunsystem versteht. Mit anderen Worten, die unterdrückt das Immunsystem. Und richtet sich dann im Körper häuslich ein, weil die wartet ja auf den nächsten Bus. Ne? Irgendwann kommt die nächste Zecke vorbei und dann strömen die dahin, wo die Zecke ist, um zur nächsten Zecke zu kommen und dann zum nächsten Wirt weiter. Heißt aber auch, dass man halt eine Krankheit hat, die ziemlich diffus ist, die einen irgendwie die ganze Zeit sehr auf den Keks geht und die man halt jahrelang hat, die man einfach jahrelang mit sich rumschleppt. Und mit der Zeit halt langsam immer mehr vom Körper befällt. Das ist irgendwie alles, es war alles nicht schön. Die Prognose ist so, naja, so in ein paar Monaten könnten dann die letzten Symptome auch mal weg sein. Von daher kann man da echt bloß sagen, ja, nimm die Antibiotika und hoffe, dass es geklappt hat. Meistens tut es das. Es ist auch einfach so, also wenn man, nachdem das ausgebrochen ist, ich konnte kaum schlafen, also 2 Stunden Schlaf am Tag und so, habe da natürlich alles draufgeschoben, ja, okay, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich nicht schlafen kann, aber es ging halt nicht weg so richtig und Ja, also ja, ich habe das auch nicht zum ersten Mal gehabt. Also ich habe ja mal Physik studiert und das ist alles vor den Baum gegangen und ich wusste damals nicht, wieso. Jetzt
schieb's nicht auf die Zecken.
Die Symptome waren wirklich identisch. Und da bin ich mir tatsächlich ziemlich sicher. Aber abgesehen davon muss ich schon sagen, ja, ich habe jetzt einen Hammer und jedes Objekt, das irgendwie ein bisschen länglich ist und irgendwo rausguckt, wird da jetzt draufgehauen. Bin ich da, also ich gucke da ein bisschen drauf, so mit sehr lang. Also ich halte das ein bisschen von mir weg und lächle da ein bisschen über mich selbst, wenn ich so irgendwie diverse Dinge jetzt gerade auf Zecken schiebe, aber bei dem bin ich mir tatsächlich ziemlich sicher.
Gut, aber jetzt haben wir dich ja gesund wieder, auch mit klarem Geist.
Weitgehend, ja.
Klarem Geist und ausgeschlafen. Ja, von daher können wir ja mal durchstarten. Übrigens, Folge 123, 1, 2, 3, du musst ja an mein Auto denken, was immer noch in der Garage steht, so in Dresden, was gemacht werden muss, ein 123er. Da dachte ich, ah Gott, der steht jetzt auch schon 2 Jahre dort und ich habe ihn nicht angefasst, aber naja.
Gut. Tja, na gut. Angefasst wurde das Starship, das ist mal wieder geflogen. Muss aber sagen, also es ist schon krass. In dem Moment, wo das Ding gelandet ist, musste ich dran denken, ja, Elon Musk hat diesen Moment gerade voll versaut.
Weil?
Weil ich an Elon Musk denken musste. Ach so. Ist ganz einfach. Es ist halt, ich meine, der macht jetzt Wahlkampfauftritte mit Donald Trump, der sich zwar selbst nicht als Faschisten bezeichnet, aber ansonsten alles, aber wirklich auch alles macht, was Faschisten so halt tun. Und wer mit denen auf der Bühne steht, was soll man dazu noch sagen, nicht?
Wer mit Faschisten läuft, ist selber ein Faschist, Punkt. So, da gibt es keine Diskussion. Ne?
Ist halt wirklich so, der Moment wurde da wirklich ruiniert in dem Moment. Unabhängig davon war auch klar, ja, okay, die Leistung lässt schon zu wünschen übrig im Vergleich zu dem, was SpaceX mal geplant hatte für das Starship. Starship sollte ja eigentlich, als das 22 losging, dass sie gesagt haben, okay, wir planen jetzt die Testflüge, da hieß es noch, ja, wir fliegen bis Hawaii. Und der erste Flug war dann gezielt kurz hinter Afrika, also kurz hinter Mosambik dann. Und jetzt fliegen sie immerhin schon bis Australien, so bis kurz vor Australien irgendwo. Und da merkt man schon, wieso eigentlich? Also beim ersten Mal, da konnte man es noch nachvollziehen, weil sie gesagt haben, ja okay, wir starten das Triebwerk neu und wer weiß, wenn da was schief geht, nicht, dass das zu lange läuft und wir zu weit fliegen oder so, ne? Da möchte man einen Orbit haben, bei dem oder eine Flugbahn haben, bei dem da nichts schief gehen kann, wenn man irgendwie zu weit fliegt.
Du hast definitiv wieder runterkommt.
Genau. Kein Ding. Aber das ist jetzt vorbei, weil die fliegen jetzt einfach bloß noch hoch, es wird nichts neu gestartet, das Ding kommt von alleine wieder runter. Warum fliegen die das nicht so, wie es früher gedacht war? Und dann hast du halt so Dinge wie, dass die jetzt Hot Staging machen, also einfach Triebwerke neu starten und im Flug neu starten und so die Stufentrennung machen. Und dann haben sie dieses Hitzeschutzschild dazwischen gebaut, ne? Jetzt schon beim vierten Flug natürlich auch schon, jetzt beim fünften auch. Und da gab es aber jetzt ein Genehmigungsproblem, weil die Landezone von diesem Hitzeschutzschild war jetzt woanders, musste neu genehmigt werden. Und da fragt man sich dann schon, Leute, das Ding wiegt 10 Tonnen. Der ganze Booster wiegt irgendwas um die 250 Tonnen leer. Das macht so gut wie keinen Unterschied, weil, ob da nun 10 Tonnen mehr oder weniger dran sind. Und wenn ihr sagt, ja, hey, wir haben hier jede Menge Reserven für Nutzlast und also erstens genug Leistung, um in Orbit zu kommen und dann auch noch für zig Tonnen Nutzlast oder 100 Tonnen Nutzlast, was eigentlich geplant war, warum habt ihr dann an der ersten Stufe, wo es gar nicht so eine große Rolle spielt, ein 10 Tonnen schweres Hitzeschutzschild, das ihr ganz dringend abtrennen müsst vor der Landung, damit das von der Leistung noch hinkommt. Also irgendwas stimmt hier nicht. und entsprechend habe ich dann einen Artikel geschrieben, dass der fünfte Flug erfolgreich war, aber eben auch Leistungsprobleme zeigt. Also Leistungsdefizite im Vergleich zu dem, was was SpaceX so geplant hat.
Genau, ich hatte mir den Artikel auch durchgelesen. Ich hatte mir auch nochmal den ganzen Flug nochmal angeschaut. Allerdings nicht live, sondern dann erst nachgeschaut. Da, zu dem Zeitpunkt konnte ich nicht gucken. Und da gab es ja ganz schön viel Feedback da auf deinen Artikel. Ne? Auch zum Teil,
das Übliche, ja.
Und zum Teil halt wirklich auch so, wo du denkst, was ist mit den Leuten los? Also auch aggressiv, ne? Und auch unter der Gürtellinie.
Durchaus, ja. Auch durchaus zu erwartet. Also ja, es ist halt so, dass die Fans von insbesondere Tesla-Fans, aber halt so von diesen Elon Musk-Firmen in den letzten Jahren, ja, so unter der Gürtellinie, also wirklich rabiat geworden sind, sobald irgendwas nicht hundertprozentig auf Linie und nur voll des Lobes ist. Ich hab auch auf Twitter nie irgendwie Probleme mit irgendwelchen echt schlimmen, ernsthaft negativen Feedback bekommen, aber bei SpaceX und Tesla, da kam das dann schon. Bei Tesla ging es dann so weit, dass einige Leute schon nicht nur Kritik geäußert haben, dann so, sondern so Abschlussformeln von wegen, ja, ich hoffe, du bleibst gesund und so. Also es ist halt wirklich, also diese Tesla-Fans, das ist wirklich Tesla-Bubble. Das sind wirklich ein der schlimmsten Menschen, die zurzeit da unterwegs sind im Internet. Zumindest mir gegenüber. Ich weiß, dass Frauen sehr viel schlimmer haben im Internet im Allgemeinen. Halte ich dann mich noch ein bisschen zurück, aber es sind wirklich, es sind furchtbare Leute. Es sind einfach furchtbare Leute, die sich da gebildet haben, einfach so in dieser Blase, mit diesem Selbstverständnis, dass man irgendwie besser ist als alle anderen. Und das ist auch wirklich das, was so in dieser Tech-Blase gerade abläuft. Wenn man den Leuten wirklich zuhört, da gibt es dann so Diskussionen, die dann halt, also die bezeichnen sich selbst als Live-Players. Aber was sie definitiv 1:1 damit meinen, wenn man denen auch zuhört, und die machen auch Referenzen auf Nietzsche, was sie meinen, ist Übermenschen. Und der Rest sind NPCs. Non-Player-Characters. Wie im Computerspiel, was letztendlich die Untermenschen sind. Ist also wirklich unreflektiert und ja, man hält sich halt für was Besseres und als die einzigen, die die Gesellschaften das Leben irgendwie verstanden haben. Auch auf der Grundlage dessen, dass man halt sehr viel Geld hat, was ein Teil der amerikanischen Ideologie ist. Ja, apropos amerikanische Ideologie, da gibt es einen sehr schönen Podcast, also nicht Podcast, eine Vorlesungsreihe von einem Philosophen, der heißt Wes Cecil. Und der hat gerade über die amerikanische Kultur eine ganze Reihe gehalten, die ziemlich cool ist. Auch so, was die Ursprünge sind im Puritanismus und so und ja, halt wie es dazu gekommen ist, wenn man halt irgendwie Leute, die sich gegenseitig überhaupt nicht kannten, da zusammengeschmissen hat und ja, also es ist halt eine komplett neue Kultur entstanden, wobei man, ja, aus der Abwesenheit von Kultur ist da eine Kultur entstanden, ne? Und ja, also das ist halt ja, also was da gerade passiert, gerade in dieser Tech-Bubble, das ist schon ja, boah. Das ist richtig hart.
Dann lass uns noch mal zum Starship zurückgehen, ja, was da jetzt so die Einzelheiten sind, wo du, an was du das festmachst, weswegen das leistungsmäßig jetzt nicht das war, was man eigentlich hätte.
Ja, also im Wesentlichen, dass die Flugbahn nicht da ist, dass man halt das Hitzeschutzschild wegschmeißt. Man merkt auch, dass die Abtrenngeschwindigkeit ist sehr niedrig. Knapp über 5000 km/h. Bei der Falcon 9 ist die Abtrenngeschwindigkeit etwas mehr als 6000 km/h. Wenn man ein bisschen rumrechnet, merkt man, ja, okay, das macht alleine der Unterschied macht sowas um die 50 Tonnen an Nutzlast aus. Vorausgesetzt, dass man mal auf eine orbitale Flugbahn kommt. Halt sowas. Wenn man die Präsentation von 2016, wenn man dahin zurückgeht, da hatten die noch gedacht 8750 oder so. 8650 km/h Abtrenngeschwindigkeit. Mhm. Was schneller ist als die Abtrenngeschwindigkeit, wenn man Falcon 9 mit Landung auf dem Drohnenschiff hat. Also da trennen sie mit etwas mehr als 8000 ab, so ziemlich genau 8100 oder sowas. Mhm. Ja, also daher kommt ein ganzer Teil. Und letzten Endes, ja, SpaceX will ja auch neue Varianten davon bauen. Also die Nutzlast kommt halt, also die von 22, die Angaben von 2022 sind immer noch auf der Webseite von SpaceX. Und da sieht man halt jetzt die Maße, wie viel Treibstoff da drin ist, wie viel Nutzlast geplant war und so weiter. Und dann gab es von Ars Technica, also es gab im April gab es von Ars Technica einen Artikel über Vortrag, den Elon Musk auf X, also auf Twitter gehalten hat. Und da haben sie dann halt drei Varianten vom Starship gezeigt, die wollen es größer bauen. Die zweite Variante soll 300 Tonnen mehr Treibstoff haben. Ich glaube, der Booster ein kleines bisschen größer, aber nicht viel. Und das soll dann 100 Tonnen Nutzlast haben. Die Triebwerke sind dann auch Raptor 3, die dann mehr Schub haben, ein kleines bisschen effizienter sind, um halt überhaupt den Treibstoff auch dann tragen zu können. Und die Tanks werden vergrößert. Es wird ein kleines bisschen länger, irgendwie 2 Meter. Das reicht nicht, um da 300 Tonnen Treibstoff unterzubringen. Stattdessen wird halt die Nutzlast, also diese Payload Bay, die wird ein Stückchen kleiner. Also das Frachtcompartment wird halt ein bisschen kleiner gemacht. Was nicht das Ding sein wird, weil eigentlich soll das Ding ja 150 Tonnen tragen. Also von daher ist das auch noch egal. Dann soll es noch ein drittes Starship geben, das dann fast doppelt so groß sein wird, also fast doppelt so viel Treibstoff haben wird beim Start und auch 9 Raptor-Triebwerke haben wird, nicht nur 6. Und das soll dann 200 Tonnen Nutzlast haben oder sowas. Also SpaceX weiß das selber und die sagen jetzt auch schon beim Starship 1, was das aktuelle ist, Nutzlast NA, not applicable, also nicht unwichtig oder nicht anwendbar. Und ja, also letztendlich, es ist ziemlich klar irgendwie, ja, hier ist in der Performance irgendwie was schiefgegangen. Die Abtrenngeschwindigkeit beim fünften Flug war jetzt auch langsamer als beim letzten Flug. Also niedriger und langsamer. Was einfach zeigt, ja, okay, ich meine, die haben das Hitzeschutzschild noch ein bisschen vergrößert, haben eine zusätzliche ablative Schicht unter den Hitzeschutzkacheln angebracht, damit, wenn irgendwo ein Loch, wenn irgendwie ein Schaden an den Hitzeschutzkacheln ist, dass es da nicht durchbrennt. Haben trotzdem noch ein Problem gehabt bei einer der Klappen. Also es sind ja keine Flügel, es sind ja aerodynamische Klappen, die einfach nur Steuerklappen sind, zur Steuerung da sind. Und
hat man dann gesehen, ne, beim
Da ist eine immer noch eine ist immer noch mal durchgebrannt, aber nicht ganz so schlimm wie beim letzten Flug.
Also was ja schon ganz cool war natürlich das Einfangen am Startturm, dann, wo die dann da wieder sich reinhingen da und das war schon irgendwie, war schon cool, ne?
Das also, war schon cool, aber das ist halt, das ist genauso cool wie die Pitstops früher bei der Superformula in Japan. Da hast du Pitstops, also das ist so, sieht ein bisschen aus wie Formel 1, und da gab es dann halt Pitstops und du hast 6 Mechaniker, aber einer muss vorne das Schild halten. Einer muss den Feuerlöscher halten, einer muss auftanken und dann hast du 3 Leute übrig, die 4 Räder wechseln müssen. Und das ist schon eine schöne Choreografie, die da hingelegt haben damals. Das ist so das, was Starship ist, eine Starship-Landung. Und Falcon 9-Landung ist jetzt so ein aktueller Formel-1-Boxenstopp. Ranfahren 2 Sekunden und wieder weg. Und das ist natürlich besser. Also je weniger spektakulär, desto besser ist es. Mhm. Und Starship braucht halt 25 Sekunden für das Landemanöver letzten Endes. Also das Abbremsmanöver, die ersten 5 Sekunden, erstmal 5 Sekunden wird abgebremst mit 13 Triebwerken. Ich glaube, es waren nur 12 tatsächlich aktiv. Eins hat irgendwie die Biege gemacht. Und dann werden halt die äußeren 10, also die, das ist praktisch so dieser innere Ring. Also man hat halt innen 3, dann 10, dann nochmal 20. Und die, der 10er Ring wird dann halt abgeschaltet. Und die restlichen 3, ja, also die letzte, die Restgeschwindigkeit ist zu dem Zeitpunkt irgendwas um die 200 km/h. Und das muss halt noch abgebremst werden. Und dann muss das ausgerichtet werden. Die zielen ein bisschen neben den Startturm, so dass man, wenn irgendwas schief geht, dass das Ding daneben aufknallt und nicht den Startturm kaputt macht. Und dann kippt das Ganze, was notwendig ist. Also man muss das ganze Ding halt ein bisschen kippen, damit man seitlich rüberfliegen kann. Und ja, dockt dann halt praktisch seitlich an den Fangturm an und setzt das dann auf die Fangarme ab. Die Präzision, die man dafür braucht, ist gar nicht so wahnsinnig hoch. Ein paar Meter Toleranz, rechts, links, nicht das Ding. In Rotation ist es wichtig, weil man hat letzten Endes 2 feste Punkte, rechts und links, mit denen die Fangarme die Stufe auffangen. Und naja, klar, wenn man da irgendwie um 90 Grad versetzt landet, dann fällt das Ding durch. Aber die Toleranzen sind ziemlich groß. Also ich glaube, mit 10 Grad, ich hatte es ausgerechnet, war es mit 10 Grad, waren es 7 Zentimeter Abweichung oder war das mit 5 Grad? Aber naja, also man hat auf jeden Fall ein paar Grad Toleranz, ohne dass da wahnsinnig viel passiert. Ja, also es sieht halt spektakulär aus, aber es jede Sekunde, die das Ding da fliegt, verbraucht so ungefähr eine Tonne an Treibstoff, knappe Tonne oder so. Und entsprechend geht dann halt jedes Mal auch ein paar hundert Kilo Nutzlast mit jeder Sekunde verloren. Also es muss alles noch sehr optimiert werden. Ähnliches gilt natürlich auch für das Abtrennmanöver. Das Ding soll ja zurückfliegen. Und entsprechend muss man das ganze Manöver zum Abtrennen möglichst irgendwie optimieren, sodass alles möglichst schnell geht. Es ist halt schwierig, weil man hat eine ganze Menge Treibstoff, Resttreibstoff noch in der Stufe. Und wenn man die umdrehen muss, dann muss man aufpassen, was passiert während des Umdrehens mit dem ganzen Treibstoff. Und dann muss man immer positive Beschleunigung haben, sodass der Treibstoff auch schön unten bleibt. Ja, es ist halt alles sehr, sehr aufwendig und verschwendet ziemlich viel Treibstoff und man hat dann eine Abtrenngeschwindigkeit, die deutlich niedriger ist, als die Hoffnung war.
Kannst du nochmal kurz erklären, warum die Abtrenngeschwindigkeit eine große Rolle spielt? Und
ja,
bloß nochmal so.
Ja, also. Es ist halt Raketengleichung, ne? Also man trennt das Ding halt ab. Und dann hast du halt das Starship, das 5000 km/h fliegt oder 1,4 Kilometer pro Sekunde und muss halt auf 7,8 kommen. Und man hätte es halt lieber, dass man nicht irgendwie 6,4 Kilometer pro Sekunde zusätzlich beschleunigen muss, um in den Orbit zu kommen. Sondern, wie wäre es mit 6 oder also was für Falcon 9 wäre oder 5,5 oder sowas.
Mit die Oberstufe den Rest also nicht so viel leisten muss, sondern genau. Dass sie im Prinzip schon mit dem Taxi so
weit vorgeschoben wird. Ja, weil die Menge an Treibstoff, die man braucht, kommt halt von der Raketengleichung. Und Raketengleichung ist gar nicht mal so kompliziert. Im Prinzip hat man die Ausströmgeschwindigkeit der Triebwerke und das ist beim Raptor-Triebwerk, also Raptor-Vakuum-Triebwerk ist, glaube ich, irgendwie so 3750 Meter pro Sekunde oder sowas in der Größenordnung. Also es sind 380 Sekunden. Es gibt da verschiedene Angaben. Es gibt der spezifische Impuls, wird teilweise als Ausströmgeschwindigkeit angegeben. Das kommt durch die komischen Rechnungen, aber man kann das auch als Sekunden angeben. Und das heißt praktisch, dass man mit einer Tonne, wie lange man einen Schub, der einer Tonne Gewichtskraft entspricht, mit einer Tonne Treibstoff liefern kann. Und also zu heißen, wenn man jetzt ein Raptor-Triebwerk hätte oder sowas ähnliches wie ein Raptor-Triebwerk, das Raptor-Triebwerk hat einen Schub von Raptor 2, ich glaube bei 100% 235 Tonnen. Und du hast jetzt einen Tank mit 253 Tonnen und lässt das Ding einfach mit Vollgas laufen, dann kann das diesen Schub für 380 Sekunden im Vakuum liefern. Auf Meeresniveau ist dann entsprechend weniger. Ist halt ein Maß für einen Treibstoffverbrauch, wenn man es auf die Art und Weise betrachtet. Mhm. Umgekehrt kann man halt auch sagen, man hat eine Ausströmgeschwindigkeit von irgendwas 370 Kilometer pro Sekunde und kann damit ein bisschen Newtonschen Gesetzen sagen, das ist die Geschwindigkeit geteilt durch ein Kilogramm oder so und so viel Kilogramm pro Sekunde. Entsprechend hat man dann den folgenden Impuls, der da rauskommt. Entsprechend kann man so und so weit, so und so viel beschleunigen. Und was die Raketengleichung macht, ist, man guckt, dass wie vielfache dieser Ausströmgeschwindigkeit man denn erreichen will. Und wenn man dann sagt, okay, 6400 Meter pro Sekunde wollen wir erreichen, teilt das Ganze durch 3750 Sekunden und hat dann irgendwie, was weiß ich, das 1,6-fache oder sowas. Und der andere Teil der Gleichung ist das Masseverhältnis von voll zu leer. Also halt wie viel Treibstoff man dann verbraucht hat. Aber da geht es wirklich um das Verhältnis. Aber es ist nicht nur das Verhältnis, sondern E hoch dieses Verhältnis. Mhm. Da ist halt das Problem. Also wenn man dann irgendwie so E hoch 1,6 oder sowas hat, kommt man irgendwie, ich weiß nicht, auf 1,6 oder so, 1 zu 6 oder so. Also man muss halt, 600 Tonnen, wenn das Ding 600 Tonnen schwer ist, muss man 500 Tonnen Treibstoff verbrauchen, um 100 Tonnen am Ende auf diese Geschwindigkeit zu bringen. Und das ist halt ziemlich brutal. Also so eine Exponentialfunktion ist halt immer ziemlich böse und man möchte diesen Exponenten so klein wie es geht machen. Und wenn die Abtrenngeschwindigkeit entsprechend kleiner wird und man mehr Geschwindigkeit braucht, dann wächst halt dieser Exponent immer mehr an. Und deswegen will man halt die Abtrenngeschwindigkeit möglichst hoch haben, damit die zusätzliche Geschwindigkeit möglichst klein ist. Aus dem gleichen Grund hat man auch gerne mal eine dreistufige Rakete oder so, weil dann kann man entsprechend diese Exponenten auch reduzieren. Das Starship hätte durchaus jetzt eine vernünftige Nutzlast, wenn denn diese Stufe nicht zu diesem Turm zurückkehren würde, sondern irgendwo draußen im Meer landen würde und man halt eine Abtrenngeschwindigkeit so um die 8000 km/h oder sowas hätte.
Also man hätte den Sprit, der ja noch vorhanden ist, also Methan und Sauerstoff, dann einfach weiterfeuern können.
Genau.
Und dann kehrt das Ding halt im Fall zurück.
Ja, schlichtweg. Genau. Und das kann das Ding tatsächlich, im Gegensatz zur Falcon 9. Also Falcon 9 muss ja immer noch mal die Triebwerke einmal kurz vor dem Wiedereintritt oder während des Wiedereintritts werden die Triebwerke noch mal gezündet. Einmal zum Abbremsen und einmal auch, weil einfach der Abgasstrahl, den du gegen die Luft praktisch richtest, wirkt dann wirklich wie ein Hitzeschutzschild. Okay, der ist wahnsinnig heiß, schön, aber lenkt halt die ganze Luft nach rechts und links ab, sodass die richtig stark aufgeheizte Luft einfach durch die Kompression wird, die sehr, sehr stark aufgeheizt, wird halt rechts und links von der Rakete abgelenkt. Und dadurch heizt sich halt die Struktur der Rakete nicht so sehr auf. Der Super Heavy, die halt erstens mal aus Stahl besteht, nicht aus Aluminium, hat man schon mal einen Schmelzpunkt, der ganz woanders ist, also hält einfach mehr aus, hat auch ein integriertes Hitzeschutzschild hinter den Triebwerken, also hinter den Triebwerksdüsen, so zwischen dem Rest des Triebwerks und den Düsen ist halt nochmal so ein Hitzeschutzschild. Das soll demnächst verschwinden mit Raptor 3. Die Raptor 3 Triebwerke, da ist das gesamte Gehäuse gekühlt, so dass dieses Hitzeschutzschild praktisch integriert ist. Und ja, das wird natürlich auch noch mal ein bisschen Leistung bringen und Masse einsparen.
Okay.
Und also wenn man es richtig baut zumindest. Und ja, man benutzt dann halt praktisch den Tank selbst als Wärmesenke. Und zumindest für die paar Sekunden, die man es braucht. Und ja, hinterher wird es ja sowieso gefeuert. Also das sollte gehen, denke ich mir jetzt so. Also sie werden sich schon was dabei gedacht haben und ich denke schon, dass das auch klappt. Also das ist absolut plausibel, dass das so geht mit dem Raptor 3. Ich meine, der Punkt ist nicht irgendwie schlecht über Starship zu reden, sondern es ist einfach halt so, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe das auch so in den Kommentaren geschrieben. Leute, ich habe mir diese Welt nicht so ausgesucht. Ich berichte nur darüber, wie es ist. Das Starship ist jetzt halt gerade irgendwie so an einem Punkt, wo die Leistung nicht die ist, die geplant war. Und das kann man einfach ganz klar zeigen und belegen. So ist es halt jetzt gerade. Und das wird sich ändern, wenn halt mehr Treibstoff drin ist, wenn man bessere Triebwerke hat, halt auch durch sowas, dass man halt das Hitzeschutzschild zum Beispiel nicht braucht. Auch dadurch, dass man halt mehr Treibstoff bei fast der gleichen Länge des Starships hat, heißt natürlich auch, dass die Strukturen im Verhältnis zum Treibstoff leichter werden. Und wie wir jetzt wissen aus der Raketengleichung, ist das halt genau das Verhältnis, das wir brauchen. Ne? Das wird dann halt entsprechend auch besser. Da bleibt dann entsprechend auch mehr für Nutzlast übrig. Und ja, bei dem ganz Großen dann natürlich erst recht. Vor allem die Treibstofftanks sind halt eine sehr kompakte Sache. Und die Strukturen, die man dann dafür braucht, auch was Hitzeschutz und sowas angeht, wiegen dann halt bei einem größeren Treibstofftank nicht allzu viel zusätzlich mehr. Und ja, dadurch verbessern sich dann halt die Verhältnisse insgesamt. Ganz ursprünglich sollte das Starship ja noch viel größer werden, auch so im Durchmesser. Jetzt sind es, glaube ich, 9 Meter, damals waren geplant 11 oder 12 oder sowas. Sollte auch noch aus Kohlefaser sein, dann hat man aber Stahl genommen, weil man halt mitgekriegt hat, ja, okay, Kohlefaser ist ziemlich anfällig gegen Hitze und so. Ja, also das wird schon, also es wird schon besser werden, aber es ist jetzt nicht so gut, wie man es geplant hatte. Und das heißt natürlich auch, dass das Potenzial, das man damals gedacht hat, sicherlich so auch nicht da sein wird. Wobei natürlich sicherlich noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial irgendwo drin ist, dass man die Abtrenngeschwindigkeit doch nochmal erhöht, dass man das Abtrennmanöver irgendwie verändert und da nochmal ein bisschen was rausholt, dass man an allen Ecken und Enden noch ein bisschen Struktur irgendwie verbessert und da noch Gewicht rausholt. Aber umgekehrt, Hitzeschutz ist noch nicht ganz da, zumindest noch nicht da, wie es gebraucht wird. Also der Hitzeschutz muss ja nicht nur so gut sein, dass er nicht mehr durchbrennt, was er zurzeit immer noch tut, sondern dass er auch jederzeit sofort wieder benutzbar ist. Und an der Stelle sind wir halt noch, ist SpaceX halt einfach noch nicht. Und da wird noch ein bisschen mehr Gewicht drauf gehen. Muss man einfach noch irgendwie noch mehr Material draufschmeißen, bis das Ganze hält. Und ja, das wird noch eine interessante Geschichte und sehr viel Arbeit sein, bis da eine ernsthafte, sinnvolle Nutzlast bei rauskommt. Und ja, es ist halt das Problem, was ich beim letzten Mal auch schon angesprochen hatte, dass das Starship halt einfach zu groß gebaut ist. Zu schnell, man wollte halt einfach zu viel haben. Es wäre einfach sehr viel besser gewesen, wenn man erstmal mit den Raptor-Triebwerken und mit der Stahlkonstruktion, mit der neuen Konstruktion eine kleinere Rakete gebaut hätte und da alles durchoptimiert hätte, was man dann für das Starship braucht, damit man beim Starship selbst dann so wenig wie möglich komplett neu erfinden muss, weil man hat halt zu viele Dinge gleichzeitig geändert, die man dann am Anfang der Entwicklung nicht mehr überblicken kann. Das ist halt schade, aber das passiert halt sehr oft irgendwie in der Raumfahrt gerade, dass Gruppierungen oder Unternehmen, die sehr erfolgreich waren, wie halt auch die NASA nach der Mondlandung, sich selbst überschätzen und denken, sie können sehr komplexe Systeme jetzt einfach so machen, nachdem sie davor sich schrittweise rangerobbt haben, dass sowas wie eine Saturn V liegen kann, haben sie halt gedacht, ja, Space Shuttle, das können wir einfach so schnipp sofort aus dem Stand entwickeln, in der vollen Größe. Und das geht halt nach hinten los, weil die Entwicklung ist halt, die Entwicklung von sowas wie einer Saturn V sieht im Nachhinein irgendwie aus, als hätte man halt diese Saturn V entwickelt, aber tatsächlich ist ja auch die Saturn I, die Saturn I-B dahinter, die ganzen anderen Raketen, die man entwickelt hat, Mercury-Programm, Gemini-Programm, ich weiß nicht mehr, wie die amerikanischen, was ist Lunar Lander oder irgend sowas, ich weiß nicht mehr, wie die Landesonden der USA war, aber die halt auch, ne? Hat man alles gemacht, das war alles schrittweise in mehr oder weniger kleinen Schritten, aber es war halt wirklich schrittweise entwickelt. Und es geht halt schief, wenn man diese Schritte weglässt. Es ist halt so, dieses langsam ist einfach zuverlässig und am Ende ist es schneller.
Ja? So wie unser Sendungstitel der letzten Folge. Genau. Ja, ansonsten, was gibt's noch dazu zu sagen? Das Starship selbst ist dann auch runtergekommen, ungefähr da, wo es auch runterkommen sollte, ne? Weil da war ja eine Boje
genau,
mit Kamera.
Ja.
Und
Boje oder Schiff oder was auch immer.
Oder was auch immer das
Boje da war, haben sie gesagt.
Und dann ist es da ins Wasser geditscht und.
Und einmal spektakulär explodiert.
Genau.
Weil ein bisschen Resttreibstoff ist halt immer da, auch wenn alles verbrannt wird. Wahrscheinlich wurde auch wirklich bis zum Schluss alles verbrannt, was irgendwie ging, und dann ist es, also von der Telemetrie her ist die letzte Geschwindigkeit, die so im Flug angezeigt wurde, waren 57 km/h, und danach ging es dann plötzlich sehr schnell runter, und das war ziemlich klar, okay, da ist dann aufs Wasser gekommen. Und dann konnte man es weiterverfolgen, dass es dann wieder anstieg und wieder runterging, weil es halt einmal eingetaucht, wieder hochgekommen und dann wieder runtergekommen. Ist halt ziemlich klar, okay, das ist wirklich ausgereizt, das System an der Stelle gewesen. Also die haben keinen Treibstoff mehr gehabt, um das Ding einmal schweben zu lassen und ein Landemanöver zu simulieren.
Das ist halt immer noch mit 60 gegen die Wand gefahren.
Ja, dadurch bleibt das Ding immer noch so weitgehend intakt, ne? Also mit 60 ins Wasser, das passt schon. Ne? Aber ist halt wirklich kein Landemanöver und noch nicht tauglich für das, was eigentlich geplant ist. Neustart im Vakuum, also im Orbit, haben sie ja auch noch nicht gezeigt. Also kontrolliertes De-Orbit-Manöver, um einfach kontrolliert runterzukommen.
Weißt du eigentlich, was die da in die Spitze noch reinpacken? Also jetzt abgesehen von Sensorik und irgendwie.
Na, oben sind auf jeden Fall die Tanks. Das sind noch ein paar Treibstofftanks, weil das Starship muss ja ein ziemlich wildes Manöver fliegen am Ende. Und dafür braucht es extra Tanks. Die sind oben in der Spitze mit drin. Ansonsten weiß ich gerade nicht.
Also da ist nichts irgendwie als Fake-Nutzlast, die man einfach mitgibt, um sowas zu simulieren, ist da.
Nee, soweit ich weiß, ist da noch nicht mal irgendwie ein Radkäse oder so drin. Hm. Wie im ersten Dragon.
Naja. Okay, gut, also das vielleicht zum Starship. Wann ist nächste Flug angesetzt, weißt du das?
Gibt es noch nichts Offizielles. Die Startgenehmigung hätten sie, zumindest insofern sie die gleiche Flugbahn nochmal fliegen. Das war halt da im Vorfeld war halt nicht klar, wann sie starten würden, weil halt die Fluggenehmigung nicht da war. Das wurde dann halt irgendwann beschleunigt. Es gab davor die Ansage, nicht vor Ende November, und dann, ja, wie gesagt, kam es dann Mitte Oktober schon. Also insgesamt, wenn sie jetzt eine Oberstufe bauen würden, ohne das Starship an sich, sondern halt einfach nur eine ganz normale Raketenstufe, hätte das natürlich schon eine ordentliche Nutzlast, durchaus jenseits von dem, was SLS kann. Ich hatte es ausgerechnet, irgendwas um die 150, 175 Tonnen. Ich glaube sogar ein bisschen mehr, weil ich hatte da irgendwie eine falsche Annahme drin, als das, was ich in höheren Orbit zumindest. Also irgendwie so für ein 500 Kilometer Orbit oder sowas kann man das auf jeden Fall so sagen. Ja, 150 Tonnen oder sowas Nutzlast könnte man damit schon machen. Ja, ist halt alles wieder eine Frage von Abtrenngeschwindigkeit. Wer die höher, wird es auch noch besser gehen. Ja, ansonsten hätte man das in der gleichen Größenordnung auch mit einer kleineren Rakete machen können.
Es ist aber jetzt nichts geplant, außerhalb des Starships selbst als Oberstufe, da andere Stufen oben drauf zu packen auf die.
Prinzipiell ja schon. Also alleine schon für die Mondlandung. Ich meine, Mondlandung, da brauchst du kein Hitzeschutzschild. Da gibt es kein Aero-Braking, da gibt es nur Litho-Braking. Ja, also da wird man auf jeden Fall, was das angeht, was bauen. Man wird eine Tank-Variante bauen, die dann halt auch runterkommt. Sie haben halt gesagt, ja, okay, wir können auch ohne Wiederverwendung eins bauen und das wäre dann halt sowas. Und mit den weiteren Varianten dann mit auch den besseren Raptor-Triebwerken wäre ja natürlich auch noch größer und schwerer und hätten dann auch mehr Nutzlast.
Also man könnte im Prinzip auch eine Wegwerfvariante machen, die dann richtig viel nach oben schieben kann und dann
genau, ja.
Fällt die halt ins Wasser. Und
das ist natürlich alles eine Frage von welcher Orbit. Klar, wenn du eine leichte Oberstufe hast, dann kriegst du natürlich auch einen viel höheren Orbit, also mehr Nutzlast in einen höheren Orbit rein, als wenn du so ein schweres Starship hast. Ist halt das gleiche Problem, was du auch schon beim Space Shuttle hattest, dass wenn du irgendwie ein Ding hast, das ziemlich viel wiegt, kommst du halt nicht in höhere Orbits rein, weil halt, wie gesagt, Raketengleichung, die von der kommt man nicht weg. Deswegen halt die Idee, ja, okay, wir fliegen noch ein paar Tanker hoch, tanken das Ding wieder auf und dann hast du wieder dein Leermasseverhältnis, hast halt wieder viel Treibstoff für wenig Leermasse und dann kommst du auch in höheren Orbit, hast allerdings den ganzen Aufwand mit den Tankschiffen und so weiter, die du dann halt nicht unbedingt hast, wenn du einfach eine leichte Oberstufe hast. Hm.
Wenn du da noch die Karte zu Hause liegen lassen, dass du nicht bezahlen kannst, verdammt.
Ja, ja.
Beim Tanken.
Ja, das ist dann blöd, nicht? Mhm. Ja, wieder auftanken war halt lange nicht beliebt. Dann gab es irgendwie so einen Senator, der sich vehement dagegen eingesetzt hat, dass die NASA irgendwas mit Wiederauftanken und Treibstoffdepots im Orbit irgendwie entwickelt. Weil mit so Treibstoffdepots brauchst du dann keine ganz so großen Raketen mehr, um große Nutzlasten irgendwie in höhere Orbits oder zum Mond oder sowas zu bringen. Und man wollte ja unbedingt SLS haben und dann hat man halt alles verboten, was dazu tauglich wäre, dass man so eine große Rakete wie SLS vermeiden könnte. es ist halt alles sehr, sehr korrupt. Raumfahrt ist halt durchweg politisch.
Gut. Nächstes Thema.
Nächstes Thema. Wir hatten ein ja, die Falcon 9 hat davor noch ein Problem gehabt beim Start, dass die Orbiting-Manöver nicht geklappt hat. Also da hat es einfach ein Problem gegeben, dass das Triebwerk irgendwie eine Sekunde zu wenig gefeuert hat oder irgend sowas, oder eine halbe Sekunde und dann außerhalb des geplanten Gebiets runtergekommen ist. Und das wurde entsprechend dann auch nochmal untersucht. Passiert halt, nicht? Entsprechend musste das untersucht werden, gab dann nochmal Startunterbrechung und einige Leute haben sich aufgeregt, aber das muss halt sein. Also vor allen Dingen, wenn du dann mit Crew unterwegs bist und da dann die Triebwerke halt neu gestartet werden, du musst halt einfach gucken, dass diese Triebwerke auch ordentlich funktionieren. Klar, so viele Flüge, wie SpaceX gemacht hat, da geht das dann auch entsprechend schnell. Ich meine, bei anderen dauert dann halt die Untersuchung irgendwie ein halbes Jahr oder noch länger und bei denen sind es dann halt 2 Wochen. Also man kann sich da nicht zu sehr drüber aufregen, es muss halt gemacht werden. Es ist auch nicht irgendwie bürokratische Schikane oder sonst irgendwas. Ich denke, wenn man sich die Zeiträume anguckt, was halt wirklich immer bloß so 1-2 Wochen sind, in denen das erledigt wird, kann man sich da eigentlich überhaupt nicht aufregen.
Wie groß ist so eine Abweichung, wenn so ein Triebwerk nicht die Also,
ich weiß halt nicht. Wenn wir wirklich
von der Sekunde sprechen.
Kann halt ganz locker. Ich meine, die Stufe ist halt sehr leicht. Es sind halt 4 Tonnen und das Triebwerk, ich glaube, auch wenn es im niedrigsten Modus ist, liefert immer noch irgendwie um die 40 Tonnen Schub oder so. Und ja, du beschleunigst halt irgendwie mit 10 G oder so. Und das kann halt ganz locker irgendwie ein paar Kilometer Unterschied machen. Also nicht nur ein paar Kilometer, auch mal irgendwie 100 oder so, je nachdem, wie knapp der Orbit dann kalkuliert ist. Das weiß ich tatsächlich nicht, wie groß die Abweichung war. Ich glaube, es waren ein paar hundert Kilometer.
Okay.
Ja, ich meine, diese Korrekturmanöver, auch wenn die Falcon 9 in Orbit fliegt, fliegt ja immer erstmal in elliptischen Orbit und wenn es dann in Kreisrunden geht, dann wird ja auch bloß so 1-2 Sekunden einmal kurz gezündet und mehr nicht. Und das reicht dann schon, um vom elliptischen Orbit in halt einen kreisförmigen zu kommen, was dann für den untersten Punkt den untersten Punkt der Flugbahn halt irgendwie ein paar hundert Kilometer Unterschied ausmacht. Mhm. Ja. SpaceX war nicht die einzigen, die Probleme hatten. Die ULA hat zum zweiten Mal die Vulkan-Rakete gestartet, in dem Fall für die Space Force als Qualifikationsflug. Da war irgendeine Testnutzlast oben drauf und noch ein paar kleine Satelliten und sowas. Also nichts allzu Spektakuläres, auch nichts allzu Schweres. Und da hat es ein kleines Problem gegeben. Wie das heißt im Jargon, es gab eine Beobachtung. Mhm. Die Beobachtung war in dem Fall, dass eine Düse von einem der Feststoffbooster abgeplatzt ist. Und daraufhin, das Ganze wurde dann asymmetrisch und dann wurde das Abgas seitlich nach außen rausgeblasen. Das war Glück. Wäre es in die andere Richtung gegangen, dann hätte man die Haupttriebwerke irgendwie mitgetoastet und wenn sein muss auch den unteren Teil des Treibstofftanks. Also es wäre dann nicht gut ausgegangen, höchstwahrscheinlich. Aber so rum hat es halt geklappt. Klar, der Schub ist dann nicht mehr der richtige, den man sich so vorgestellt hat, aber man hat halt Reserven. Es hieß irgendwie, der Unterschied im gesamten Impuls der ersten Stufe mit den Feststoffboostern war der Unterschied irgendwie 2% weniger als geplant. Und das konnte dann halt die Oberstufe relativ problemlos kompensieren.
Mhm.
Weil die Reserven sind dann halt einfach da. Dafür sind sie da.
Also es ist im Prinzip so eine Tröte hat es zerlegt, also die Auslass.
Ja, also den hat letztendlich...
Ich habe es ja gesehen, aber das konnte man natürlich... Man hat bis gesehen, dass damit immer das anders aussah vom Abgasbild als die andere Seite. So,
ja, ne? Genau.
Also wie so ein Stinker, der sich da nach oben zieht. Irgendwie, das sah halt ein bisschen neblig aus dann.
Ja, die Düsenverlängerung wird halt befestigt an dem Feststoffbooster. Und... mit, ich weiß gar nicht, was da sind, Schrauben, Nieten, sonst was, Bolzen, keine Ahnung. Da muss es irgendwie einen Schwachpunkt gegeben haben an der Stelle und ist halt durchgebrannt und dann hat's die Düse halt irgendwann komplett abgerissen und ja.
Ja, dann brennt es halt so raus.
Dann brennt es so durch, abschalten kannst du das Ding nicht. Und wie gesagt, haben halt Glück gehabt und es bringt immer noch genug Schub. Die Düse ist ja da, um das Ganze effizienter zu machen, noch ein bisschen mehr Schub zu haben. Von daher ist das alles nicht ganz katastrophal. Und wie gesagt, du hast halt genügend Reserven. Schlimmer wäre es gewesen, wenn das gleich am Anfang passiert wäre. Das war so nach über einer Minute Flug schon. Weil am Anfang hast du halt viel größere Gravitationsverluste. Also man darf ja nicht vergessen, die Rakete startet ja immer ziemlich langsam und du hast den Schub, um das Ding mit, 1,3 G oder sowas zu beschleunigen.
Tatsächlich beschleunigt man bloß mit 0,3.
Ja, tatsächlich.
Das kannst du ja wegnehmen. Ne?
Genau, man beschleunigt nur mit 0,3. Aber das heißt natürlich, wenn man irgendwie 10% Unterschied hat, dann verlierst du praktisch nicht 10%, sondern 30% oder sowas. Ja, also je eher das Ganze passiert, desto schlimmer wird's. Während wenn du irgendwie einen Ausfall hast weiter oben, dann kannst du teilweise allein einfach schon ein anderes Triebwerk irgendwie kompensieren, indem man da irgendwie den Schub ein bisschen hochregelt.
Sind die Düsen bei diesen Feststoffboostern bei der Rakete, sind die steuerbar? Also werden die mitgesteuert
oder was ist das die Zentrale? Die sind fix. Ich bin mir nicht sicher, ob die früher bei denen beweglich war, aber jetzt die neueren sind auf jeden Fall fix. Ich weiß nicht mehr, wie das bei der ULA war. Es kann auch sein, dass die schon immer fix waren. Bei der japanischen H2-Rakete waren die immer steuerbar. Und dann hat man bei der H3 gesagt, nee, wir verbauen einfach ein zweites Triebwerk und machen die Triebwerke ein bisschen stärker. Und dann haben die genügend Schub, um selbst die Steuerung zu übernehmen. Und dann haben sie die Feststoffbooster dafür halt einfach fix gemacht und konnten die billiger dadurch bauen.
Wie war es bei der Ariane?
Ah, sehr gute Frage. Die hat ja bloß einen, die müssten eigentlich gesteuert gewesen sein.
Die hatte ja bloß das zentrale Vulcan-Triebwerk.
Genau, und die müssten eigentlich gesteuert gewesen sein. Hatte ja auch nicht genug Schub, um da wirklich irgendwie...
Eben, das hat ja gar nichts weiter gemacht, das lief halt bloß mit.
Ja.
Also. Okay, gut.
Ja,
Vulcan. Sah jetzt nicht besonders spektakulär, sah halt wirklich aus, würde irgendwie der Auspuff ein Loch haben.
Ja, genau. So. Und von Leistungs... der Einfluss auf die Leistung war ähnlich. Ich weiß nicht, ob der Einfluss auf die Geräuschkulisse ähnlich war, aber ich glaube, der vom Unterschied her mit Sicherheit nicht. Ich glaube, der Unterschied zwischen kaputter Auspuff und nicht kaputter Auspuff ist im Allgemeinen erheblich größer.
Da haben wir auch nochmal auf jeden Fall Glück im Unglück gehabt, ne, dass es dann trotzdem den Flug absolvieren konnte. Und
ja, so wie es aussieht, hat die Space Force damit auch gar kein so großes Problem. Verstehe ich nicht ganz, aber naja. Die müssen sich das jetzt halt angucken, dass das nicht nochmal passiert. Geschmäckle dabei, es gab ja davor schon auch von Aerojet, dass die wollten ja die Omega-Rakete bauen. Große Rakete nur mit Feststoffboostern. Und da gab es bei dem Test der ersten Stufe, die sie da verbauen wollten, ja auch eine Beobachtung. Mhm. Und da ist praktisch das Gleiche passiert. Da ist auch die Düse weggeflogen. So kurz vor Ende. Also es hat doch viele Leute sehr daran erinnert. Insbesondere, weil man genau die gleiche Wortwahl da hatte. Ja, und dann es gibt in Spanien gibt's eine New Space Firma, die nennt sich PLD Space, die ist auch schon länger unterwegs mit der Miura Rakete. Ist irgendwie ein Stier oder sowas. Die haben, was sie gebaut und geflogen haben, ist die Miura 1, die ein Triebwerk hat und nur eine Stufe und einfach suborbital ist, hat einen Fallschirm und ist auch gelandet und das war auch alles erfolgreich. Und dann haben sie noch mehr Geld eingesammelt für die damals schon geplante Miura 5. Die ist auch noch nicht geflogen, soweit ich weiß, soll jetzt aber demnächst. Halt gleiches Triebwerk, halt 5 davon in der ersten Stufe, 1 davon in der zweiten Stufe oder ein kleineres Triebwerk in der zweiten Stufe, irgend sowas. Und ist halt so die übliche Größe, was man heutzutage an Raketen baut, 500 bis 1000 Kilogramm Nutzlast, je nachdem welchen Orbit, niedriger Erdorbit. Das ist so die Größenordnung, die bisher immer hatten. Und haben die größere Pläne vorgestellt. Und die Miura Next. Skeptisch sollte man alleine schon dadurch werden, dass die als Treibstoff Bio-Kerosin angegeben haben. Was immer schon, Leute, nennt es einfach Kerosin oder sagt, was es ist. Dieses Bio zeigt irgendwie schon, dass man irgendwie was Besonderes sein will, ohne dass was Besonderes ist. Und das gilt auch für den Rest der Rakete. Also letzten Endes will man ein neues Triebwerk entwickeln, das im Hauptstromverfahren läuft. Die Gasgeneratoren nicht so baut, dass dann irgendwo ein Auspuff ist, sondern dass der nicht vollständig verbrannte Treibstoff wieder zurück in die Brennkammer kommt, sodass es ein bisschen effizienter wird. hat sich ja jetzt verbreitet, wahrscheinlich mit ukrainischer Hilfe irgendwie, dass das exportiert wird, diese Technik, ist jetzt halt auch in den USA sehr verbreitet. Vor 10 Jahren war das ja alles noch ziemlich exotisch gewesen, aber irgendwie jetzt macht das einer nach dem anderen.
Hat das wirklich die reinen Effizienzgründe? Weil früher, ja, also wenn man jetzt also die ganzen alten Arianes anguckt, also ja, jetzt die Ariane 1 oder ja, den Europa noch davor, die ja die lustigen Auspuffer hat man ja mal gesehen, so wie ja, genau, so an der Seite rauspuffelte.
Das war die Blue Streak. Das war eine britische Rakete.
Ah, okay. Ja. Also ich kann mich da noch gut dran erinnern, so bei Archivschau, dass man dann immer gesehen hat, da ist der Auspuff von den ja, Treibstoffpumpen.
Bei der Falcon 1 ja auch. Bei der Falcon 1 war es sehr schön zu sehen. Da wurde ja der Auspuff sogar benutzt, um die Lagekontrolle zu machen. Also die Rollkontrolle zumindest.
Naja, zumindest hat es dann noch einen Sinn gehabt. Ne? Also ja, ich meine, ein bisschen Schub macht das ja.
Kleines bisschen, ja, aber halt nicht viel. Ja, also wollen sie bauen und dann wollen sie praktisch eine Miura 5 in groß bauen und dann, ja, also diese einfache Miura 5 ist letzten Endes eine Falcon 9 Rakete, aber mit 5 Triebwerken in der ersten Stufe. Ungefähr angesiedelt zwischen der, ein bisschen leistungsfähiger als die allererste Variante der Falcon 9, aber weniger als die jetzige Variante der Falcon 9. Ich glaube 13 Tonnen Nutzlast in niedrigen Orbit und 4,5 Tonnen in geostationären Orbit, also Übergangsorbit GTO. Und ja, ist letzten Endes Ariane 4. Also von der Leistung her wie eine Ariane 4. Allerdings geplant auch für Wiederverwendung und da wird es dann entsprechend weniger.
Dann haben sie ja noch eine komische Kapsel vorgestellt, auch gleich noch mit.
Haben eine Kapsel mit vorgestellt, die sie machen wollen und sie haben auch eine
größere. Wo sie betonen, dass das kein Modell ist, sondern wirklich ein Trainingsobjekt.
Ja, ich sage immer, Leute, dann fliegt das Zeug und dann können wir gerne drüber reden. Mhm. Was wir noch vorhaben, ist auch die Heavy-Variante dieser Miura Next und dann die Super-Heavy-Variante. Und da sollen dann praktisch drei, also die erste Stufe wird dann halt als Seitenbooster mit benutzt und in der Heavy-Variante natürlich 2 und in der Super-Heavy sind es dann 4. Und die Super-Heavy-Variante hat dann ungefähr die Nutzlast von einer Falcon Heavy. Dann müssen halt 4 dieser Stufen gleichzeitig landen. Ich bezweifle sehr, dass das Ganze wirtschaftlich wirklich gut ist, aber naja, es ist halt, die Komplexität des Ganzen wächst dann halt und SpaceX hat ja auch selbst festgestellt, dass die Konstruktion mit den Seitenboostern durchaus so kompliziert ist, dass sich das Ganze wirtschaftlich nicht wirklich gelohnt hat.
Da müssen ja die ganzen Dinger dann wieder landen. Wir haben da wunderschöne Animationen, ne? Ja, und da sieht das natürlich mal alles ganz toll aus. Aber ich meine, erstens ist es ein spanisches Unternehmen, ne? Also was.
Das ist in Ordnung.
Ja, ja. Ich wollte jetzt nichts gegen Spanien sagen, ne? Ich wollte nur sagen, es ist halt ein nationales Unternehmen, ne? Und jetzt nicht ein europäisches Gesamtunternehmen oder so. Also wo ja, dann eben doch die Frage ist, wie kann man als nationales Unternehmen dann entsprechend Geld für die wirklich ganz großen Sachen dann halt irgendwie sich besorgen. Also was mir oft stieß, also nicht, dass die Webseite sieht cool aus, es ist alles gut erklärt und die Leute sind sympathisch, so, da gibt es ein bisschen Video, wie sich alle freuen, wo das zur Stadt klappt und so, alles toll. Ja. Aber halt die Zeitpläne, die da schon wieder stehen, die sind schon wieder, also wo du denkst, so, okay, bis 28 wollt ihr irgendwie das und das geschafft haben und parallel noch diese Raumkapselentwicklung und so. Und ja, das ist schon, irgendwie wirkt das alles für mich
innerhalb viel zu sportlich. Innerhalb von 4 Jahren, wobei es ja, die Firma jetzt auch schon seit, ich weiß nicht wie lange gibt. Und die haben in den letzten, ich weiß nicht, 8 Jahren oder was die gibt, ich glaube noch länger, haben sie halt wirklich bloß diese Miura 1 mal geflogen und das ist halt, ja, Leute, kommt mal ein bisschen runter. Und natürlich auch der Rest halt, ja, multiplanetare Spezies, die Menschheit soll zu einer multiplanetaren Spezies werden, wie es halt von SpaceX auch gesagt wird. Es ist halt ist halt sehr schade, dass die Leute dann SpaceX abkupfern und keine eigenen Vorstellungen entwickeln, wie es, was sie wollen. Und das ist halt, ja, das ist dann schon schade. Das technische Konzept ist Naja, hast halt 5 Triebwerke und damit willst du dann landen. Das heißt, dass du relativ hohen Schub hast in dem zentralen Triebwerk im Vergleich zur Leermasse der Rakete. Also dann hast du wieder diesen Hover-Slam. Mhm. Okay, Hauptstromtriebwerk kann man meistens besser drosseln, weil einfach der Brennkammerdruck ist meistens schon sehr viel höher. Aus Notwendigkeit und auch, weil man damit mehr Effizienz hat. Also ja, es hilft halt. Also der maximale Brennkammerdruck ist sehr viel höher, aber das heißt halt auch, dass man viel weit runtergehen kann mit dem Brennkammerdruck und immer noch eine stabile Verbrennung da drin hat in der Brennkammer. Das wird ab einem bestimmten Punkt irgendwann ein Problem. Aber das kann man dann halt machen und kann dann landen mit relativ niedrigem Schub, aber hat halt alles seine Grenzen. Ich befürchte, wenn man nur 5 Triebwerke hat, dann läuft das Ganze so ähnlich wie bei der Falcon 9 und entsprechend wird dann die Landung auch wieder ziemlich haarig. Das Ganze ist effizient. Man will halt möglichst so eine haarige Landung haben, die so auf den allerletzten Drücker erst abbremst, weil das Effizienteste ist, was du machen kannst, mit möglichst viel Schub landen und dann im letzten Moment einfach nur ausmachen. Aber ist halt entsprechend schwierig dann. Und ja, weiß nicht, wie clever das ist, in Betracht dessen, dass man es noch nie gemacht hat davor.
Ja, die werden sicherlich auf Erfahrungswerte natürlich zurückgreifen können, die so insofern verfügbar sind. Na, also was jetzt SpaceX betrifft. Aber es ist eben so, dass so ein eigener Innovationsgedanke da fehlt und ja, so ein bisschen so, wo man dann sagt, damit, was geht denn ihr da rein? Was ist denn so euer?
Machen halt das Gleiche wie alle anderen auch.
Genau, und dann sagen sie irgendwas mit Bio-Kerosin, okay, das hat aber keine Relevanz. So, ne?
Und genau,
das ist so. Es ist halt Kikifax, das ist eine reine Marketingnummer. Ja. Und
ja. Es ist halt jetzt so, wir sind halt so in der Highlander-Phase der europäischen Raumfahrt. Es kann nur einen geben. Mhm. Die werden sich jetzt halt so schrittweise gegenseitig die Köpfe absäbeln. Es wird halt nur kein Titelsong von Queen dazu geben. Hm. Weil die machen keine Musik mehr.
Tja, die Frage ist eben wirklich, wo das da mit der europäischen Raumfahrt dann hingeht, weil also diese ich finde es ja an sich nicht schlecht, wenn die Länder so ihre eigenen Bestrebungen machen mit irgendwelchen, sagen wir mal, Raketen, die so in dieser Falcon 9 Ecke irgendwie sind und dann irgendwie entsprechend Satelliten starten können.
Macht halt Spanien jetzt, macht Frankreich, Deutschland, also ich habe es von ESA Aerospace und von der Rocket Factory habe ich es noch nicht gesehen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, also gerade ESA Aerospace hat halt ziemlich viel Investitionen bekommen und durchaus mehr als nötig wäre, um die Rakete, die sie entwickeln, zu bauen. Und dann muss man gucken, was die da noch so an Plänen haben.
Die bauen bestimmt auch gleich eine Kapsel.
Ja, muss man gucken. da gibt es ein deutsches Unternehmen, aber da müssen wir uns später irgendwann mal unterhalten drüber. Das war halt so in den Das war so Dinge, deren ich mir bewusst war, wo ich aber einfach zu platt war, um mich damit zu beschäftigen in den letzten 2 Jahren. Und ja, das wird irgendwann in den kommenden Folgen mal beleuchtet werden.
Gut, also ein bisschen die Diversifizierung haben wir da auf dem Markt dann sicherlich, wenn die alle irgendwie wirklich mal was auf die Beine stellen, das nicht dann bloß irgendwie schick in der Animation aussieht.
Ja.
Ja,
aber ich meine, die Welt ist halt voll mit Raketenbauern und da muss man dann gucken, wo man da so die Lücke findet. Also für die europäische Raumfahrt, ja, also institutionelle Raumfahrt, aber da kannst du halt am Ende wirklich bloß einen haben. Also für 2 wird es dann schon sehr knapp, für 2 Anbieter. Und für kleine Raketen ist halt auch der Markt letzten Endes sehr begrenzt, weil da geht es halt mehr darum, dass man eine flexible Startmöglichkeit hat, um ab und zu mal einen kleinen Satelliten zu starten und nicht um so richtig Masse. Wobei man dazu sagen muss, Rocket Lab mit der kleinen Electron ist zurzeit die zweitmeist gestartete Rakete weltweit dieses Jahr.
Mhm.
Also mit, ich glaube, 12 Starts oder so. Da gibt es durchaus einen Bedarf. Und sicherlich auch für etwas größere Raketen als die Electron. Also ganz ohne ist das nicht, aber es ist halt trotzdem
begrenzt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass auch viele so Forschungsinstitutionen und sowas dann auf sowas zurückgreifen, wo die sagen, das wiegt alles nicht so viel, was wir ja haben und ja. so, das darf jetzt auch nicht so teuer sein und ein bisschen flexibel, wann das losgehen kann und so und dann.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch so, dass das auch eine gute Entwicklung ist, dass also, dass einer sich, also einerseits sich preislich irgendwie rechnet und andererseits eben auch so ein bisschen eine Flexibilität da ist, wann man irgendwie was tut. Ich hatte mir jetzt mal ein Diagramm angeschaut, das war so ein, im Prinzip eine, so eine Flächenverteilung, wo befinden sich die Raumfahrtkosten, also pro Kilo, was in Orbit geschoben wird, so. Das war ganz witzig, also dann hier so Space Shuttle, $50,000
und sowas. Ja, also. das war
sehr extrem. Und mit dem Spaceship will ja, mit dem Starship möchte ja den, die SpaceX dann gern mal irgendwie so bei knapp $500 rauskommen oder sowas, ne?
Ich habe es auch so schon 100 gesehen, ich habe da große Zweifel. Also Starship muss man abwarten. Die sind halt komplett darauf angewiesen, dass sie eine sehr, sehr hohe Startfrequenz haben. Und
was man beim Space Shuttle auch dachte. Ne?
Genau. Und du hast halt irgendwann einfach das Problem, was willst du da oben noch hinbringen? Die Orbits werden irgendwann voll. Erstens. Und zweitens ist das Problem, das Zeug muss irgendwie auch wieder runterkommen. Und umso schwerer das Zeug ist, das du da hochbringst, umso gefährlicher ist es, wenn es runterkommt. Und von daher ist es halt, ich meine, du kommst langsam aber sicher dann in Bereiche, wo du dann halt pro Jahr Massen hochschiebst wie ein großes Containerschiff oder so. Also hunderttausende Tonnen oder so. Ne? Wenn du sagst, ja okay, dreimal am Tag startet so ein Starship und bringt 100 Tonnen da hoch, dann bist du bei 100.000 Tonnen oder so. Ne? Dann bist du halt wirklich schon bei Containerschiffen.
Das ist halt die Frage, was du damit anstellst halt, ne? Also entweder baust du halt irgendwie größere Strukturen, also Raumstation und sonstiges, oder du schiebst das Richtung Erdtrabant halt, Mond oder noch weiter raus.
Ja, aber wenn es halt wieder runterkommen soll, wenn du sagst, du baust irgendwie eine große Raumstation oder so, also zu hoch in zu hohe Orbits kannst die Dinger nicht bringen, weil irgendwann fängt dann Strahlung an und so. Wenn Ellen Gürtel. Und niedrig, naja, irgendwann kommt es runter und dann kann das, wenn es jemandem auf den Kopf fällt, ist das dann halt nicht irgendwie eine leichte Delle im Dach oder so. Mhm. Das ist dann halt irgendwann wirklich schwierig. Und zusätzlich hast halt dieses das Weltraumschrottproblem, dass die Orbits, in denen die Satellitenkonstellationen sind, dass die langsam aber sich halt auch voll werden. Und ja, klar kannst du was rausholen, indem du jeden einzelnen Satelliten dann schwerer machst. Aber da hast du wieder das gleiche Problem. Je schwerer du die Satelliten machst, umso mehr ist es wichtig, dass du dann auch in der Lage bist, diese Satelliten sehr gezielt zu deorbitieren. Und da brauchst du dann schon wieder chemischen Antrieb und bla bla bla. Das muss dann halt auch alles klappen. Und von daher bist du da wirklich irgendwann begrenzt. Also für Starship Version 2, ja, klar. Man ist ja jetzt bei Version 1,5, weil das Starship halt nicht da ist, um die Version 2 zu starten. Das geht dann schon noch, aber das handelst du halt auch ab mit ein paar hundert Starts pro Jahr. Und wenn du dann irgendwie auch nur eine Handvoll Starships hast, dann fliegen die halt alle paar Tage und nicht jeden Tag. Und zurzeit ist halt alles darauf ausgelegt, ja, das Ding muss jeden Tag fliegen und so weiter. Und ich sehe nicht, dass sich das lohnt. Ich sehe nicht, dass das benötigt wird.
Na, das ist ja genau die Frage, wird eine Wirtschaft entstehen, die eben außerhalb der Erdoberfläche irgendwie funktioniert, die das überhaupt braucht. Ne? Also das ist eben
eine grundlegende die Science Frage. Fiction, in der Science Fiction hat immer irgendjemand gesagt dann, hier gibt es einen neuen Rohstoff, den es nur auf dem Mars gibt oder so. Das ist auch das, was hinter Helium-3 und so weiter steht, hinter diesen ganzen Geschichten. Gibt es halt einfach nicht. Also man muss das ganz nüchtern sich anschauen und dann einfach sagen, es gibt da draußen nichts, das es nicht auch auf der Erde gäbe, und an das wir auf der Erde nicht sehr viel leicht rankommen könnten, auch wenn es Gold oder Platin oder Rhodium oder sonst irgendwas ist, als hoch zu irgendwelchen Asteroiden zu fliegen. Das ist einfach so. Der Aufwand für Raumfahrt ist halt wahnwitzig groß.
Das ist aber dann immer die Frage, warum das kommuniziert
wird. Und die Notwendigkeit ist halt auch einfach erstmal nicht da.
Ja, ich hatte das jetzt neulich auch erst, da ging es um, das war glaube ich ein SWR-Podcast oder sowas halt, der eh immer so ein bisschen, bisschen mehr unterhaltsam, als jetzt, sag ich mal, so in die Tiefe geht. Und da ging es auch um Helium-3, Südpol, Mond, Nana, Chinesen und Station. Und das wird immer wieder kolportiert, also dass da irgendwie die Vorkommen, also dass da Wasser gibt und so, klar. Ja, jetzt wissen wir, dass da Eisvorkommen gibt und da kann man schon auch was damit machen.
Ist gut, ist gut möglich, dass es nicht nur auf dem Südpol gibt, es kann doch durchaus wirklich tief unter der Oberfläche, dass man da einfach reinbohren kann und dann ziemlich viel Wasser irgendwie unten findet.
Die Frage ist halt nur, was ist mit dem Helium 3 immer so, das war ominös, ne? Also,
weil das irgendwann mal angefangen wurde, dass man davon gesprochen hat und niemand weiß so richtig, worum es da wirklich geht. Und es hat sich halt so ein bisschen verselbstständigt. Und das ist halt das Ding. Du kannst das wirklich nur als Rennen in den Weltraum, wie Mondlandung damals machen. Dass du einfach sagst, unser Nationalstolz verlangt ist, dass wir auf dem Mond eine Forschungsstation mit so und so vielen Leuten haben. Oder als quasi religiöse Aufgabe, wie ich das schon mehrfach gesagt habe, ne? Dass man sagt, das gehört einfach zur Menschheit dazu. Das ist unser Manifest Destiny. Das ist unser großer Auftrag. Wir müssen das
Universum besiedeln.
Das Universum besiedeln, das Sonnensystem besiedeln. Das ist an sich auch nicht verkehrt. Ich meine, das ist irgendwo eine philosophische Frage. Ich habe dagegen nichts, aber dann muss man es halt auch so sagen und nicht irgendwie Ausreden finden, die halt auch nicht da sind.
Also dass man natürlich mit dem Asteroiden dann Rohstoffe für den Sektor, in dem man sich dort befindet, vielleicht hat, das mag ja sein, aber für die Erde ist das irrelevant.
Ja, also. Das ist halt dann Selbstzweck.
Ja.
Selbstzweck ist manchmal auch okay.
Natürlich.
Aber wie gesagt, man muss es dann halt auch so sagen. Elon Musk geht ja davon aus, dass es irgendwie reiche Leute gibt, die dann da hinfliegen, aber die gehen dann halt recht schnell die reichen Leute aus. Also selbst Axiom Space hat ja das Problem, dass sie gar nicht so viele Leute finden, die so zahlungsbereit sind, dass sie ihren Astronautenservice da wirklich ernsthaft profitabel betreiben könnten.
Ein Kittyfax.
So. Ja. Gut. Wir könnten auch noch mal ganz kurz über einen Mond reden, und zwar nicht unseren, sondern den Jupitermond Europa.
Oh ja, das ist ein schönes Projekt.
Weil da ist die Mission Europa Clipper hingeflogen.
Oder
ist
beginnt gerade.
Beginnt gerade, ja. 2030
soll es ankommen. Ist noch ein Stückchen.
Bisschen ist noch hin. Ist mit einer Falcon Heavy gestartet. Und zwar komplett. Scott Manley hat gesagt, man hat die gesamte Rakete dem dunklen Gott der Geschwindigkeit geopfert, um halt möglichst viel Geschwindigkeit daraus zu holen. Und wird hinfliegen. Es sieht man immer gut, dass die Falcon Heavy wirklich nicht optimiert ist, wirklich für sowas. Es sind halt drei fast identische Stufen von Falcon 9. Die Seitenbooster sind halt wirklich das, und der Zentralbooster ist ein bisschen verstärkt. Und was die Falcon Heavy bräuchte, wäre eine größere Oberstufe. Die bräuchte halt einfach eine Oberstufe, die einfach mehr Treibstoff hat, damit der ganze Schub, der von den drei unteren Stufen kommt, auch sinnvoll genutzt wird. Weil so rum werden halt der zentrale Booster wird halt im Schub runter geregelt, damit ein bisschen Treibstoff übrig bleibt, wenn die beiden Seitenbooster abgetrennt werden. Und dann hat sie noch ein bisschen Resttreibstoff, um die Oberstufe ein bisschen weiter zu beschleunigen. Und das war's dann halt. Dann hast du halt die Oberstufe, und die fliegt dann halt, die kann dann halt nur noch ihren Treibstoff verbrennen, den sie halt an Bord hat, und das war's. Aber man könnte halt mit dem ganzen Schub und dem Treibstoff, den man weiter unten hat, genauso gut auch eine viel größere und schwere Oberstufe beschleunigen, und dann hätte man auch deutlich mehr Nutzlast. Hätte vielleicht auch noch für eine weitere Oberstufe irgendwie Platz. Ist ja auch für die Falcon 9, ist es ja so, dass die von der dritten Stufe durchaus profitieren könnte.
Es war ja mal geplant, den Europa Clipper ja eigentlich mit einer anderen Rakete zu starten, dass die Flugzeug sich auf jeden Fall...
Sollte mit SLS fliegen. Aber da hat man dann gesagt, naja, ja klar, mit der SLS kommt sie ein bisschen eher an am Jupiter. Also die Flugzeit wird kürzer, aber es dauert halt länger, bis das Ding überhaupt mal startet. Weil SLS ist halt, ja, man startet die schon mal, ne? Und wahnsinnig teuer noch dazu. Also es wären ja weit über 2 Milliarden allein für den Start gewesen. Und Falcon Heavy war, der Vertrag ist, glaube ich, 160 Millionen gewesen. Also ganz andere Verhältnisse.
Da nimmt man dann lieber ein bisschen mehr Zeit in Kauf. Naja, auf jeden Fall, ich habe mir mal die Manöver angeguckt, die der Europa Clipper dann erstmal macht. Der kommt ja dann nochmal vorbei, nimmt nochmal ein bisschen Speed off und geht dann in eine sehr interessante Umlaufbahn.
Der ist eigentlich so gebaut, dass der sogar noch bis zur Venus hätte fliegen können.
Also, um da mal kurz vorbeizuschauen. So.
Ja, da mal kurz vorbeizuschauen und ein bisschen Geschwindigkeit aufzunehmen und dann also mit so Gravity Assist.
Warum hat man es nicht gemacht?
Bot sich nicht an, war irgendwie die Konstellation nicht da, glaube ich.
Das wäre natürlich dann nochmal eine Fliege mehr mit der Klappe gewesen, so, ne?
Ja.
Zumindest ein paar Bilder zu machen.
Ja, klar. Ne? Ist halt das Gleiche, was ich bei jeder Sonde sage. Warum habt ihr nur die eine gebaut? Ich meine, ihr habt das Ding entworfen, dass das Ding überall hinfliegen könnte, inklusive halt Venus. Warum baut ihr nicht gleich eine Reihe davon? Dann könntet ihr im ganzen Sonnensystem
die Dinger einfach rumschicken, ja.
Solche Sonden.
Das ist ja ganz schön noch Oschi, ne?
Das Ding ist die schwerste, eine der schwersten Raumsonden überhaupt. 6 Tonnen, also das Ding ist so schwer wie ein Nachrichtensatellit.
Das ist echt krass. Also ich habe mal geguckt, so von Maßen her, das ist fast schon das Zimmer hier. Und wenn dann diese Paneele ausgeklappt sind, das geht da quer durch die ganze Halle, sind ja locker so 10, 15 Meter pro Seite.
Ja, also muss halt zumindest Strom für die Instrumente liefern, wenn das
Parabolantenne, also die haben dann da nochmal, ich habe mir das mal bei der NASA angeschaut, also die, welche Instrumente sind so drauf, was wollen sie da alles machen?
Halt ein paar Spektrometer, im Wesentlichen sind es Spektrometer,
ein paar Radare.
Radar ist dabei und irgendwas für die lokale Untersuchung von was da so rumschwebt.
Genau, das wenn sie durch, sollten sie durch irgendwelche Magnetfeld. Gaswolken fliegen, können sie dann das Spektrometer.
Ja, und dann halt Magnetfeldmessung.
Ein paar Kameras.
Ja, halt Kamera. Wie gesagt, Kameras, diverse Spektrometer für Oberflächenuntersuchung. So halt das Normale, es ist halt ein ganz normaler Instrumententräger. Genau. Deswegen verstehe ich nicht, warum man nicht endlich mal sagt, ja, wir bauen halt mal eine Standardplanetensonde, die man halt in Serie baut und einfach mal da rausballert. Dutzendweise. Also im Jahr mehrere Dutzend davon einfach mal raus, dass man dann einfach mal richtig das Sonnensystem kartografiert. Weil es ist nicht das Ding, einen Satelliten in Serie herzustellen. Und die Budgets sind da dafür. Die Budgets gehen halt immer bloß dafür drauf, dass man halt jedes Mal von null anfängt und nochmal so ein Ding macht, damit da irgendwelche Leute ihre Bestechungsgelder absahnen können. Das ist halt wirklich ein sehr, sehr trauriger Aspekt der Raumfahrt, dass dort mit wahnsinnig viel Aufwand und wahnsinnig viel Geld letzten Endes sehr, sehr wenig getan wird.
Ja, wenig Output. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, also was ich halt cool fand, war, wie sie es gelöst haben halt mit der Strahlenproblematik da vor Ort, also dass sie dann im Prinzip immer irgendwie so um die 40 Drive-Bys im Prinzip haben oder Fly-Bys in dem Fall.
Ja, man fliegt halt einmal kurz durch und ist halt, Europa ist halt mitten so im Strahlengürtel drin, genauso wie Io. Und hast halt keine andere Chance. Dann kannst du halt nur noch ein bisschen Aluminium, um alles, was empfindlich, um alle empfindliche Elektronik, packst halt ein bisschen Aluminium ringsrum, dass ein bisschen Masse da ist. willst auch nicht allzu schweres Metall nehmen, also keine allzu schweren Atome, weil dann hast du das Problem, wenn du irgendwie Elektronen hast mit hoher Geschwindigkeit, mit viel Energie, die dann gegen schwere Atome knallen, dann kriegst du Röntgenstrahlen und dann, die willst du dann auch wieder nicht haben.
Versaut es im Zweifelsfall deine Chips oder sonstiges dann. Ne?
Ja, du willst ja halt, dass die Strahlung nicht reinkommt, wenn du dann deine eigene Strahlung nochmal erzeugst, das willst du halt dann auch wieder nicht. Also man versucht halt irgendwie irgendwas zu nehmen, das halt, wo dann die Sekundärstrahlung, die entsteht, wenn auch schwerere Partikel da drauf knallen, wenn du irgendwie ein Proton hast oder sowas, dann kann das halt auch ganz locker mal ein Atom zerlegen. Du kriegst dann auch Energie raus, du kriegst dann nicht so viel Energie raus, wie du reinsteckst, aber naja, du zerlegst das Ding halt trotzdem. Und die Trümmer, die dabei stehen, haben halt immer noch ziemlich viel Energie. Und muss dann halt wirklich überlegen, okay, was stelle ich jetzt diesen Protonen oder sonstiger Strahlung entgegen, damit nicht nur die Strahlung, die da drauf knallt, nicht reinkommt, sondern halt auch die Strahlung, die dabei entsteht, irgendwie etwas ist, mit dem ich gut zurechtkomme.
Das Aluminium die Wahl oder was?
Das ist in dem Fall die Wahl zumindest gewesen, ja. Teilweise wird auch irgendwie Plastik oder Ähnliches verbaut. Heißt denn halt auch leichte Atome. Und insbesondere, wenn man erwartet, dass man als Sekundärstrahlung ziemlich viele Neutronen hat, dann möchte man die möglichst abbremsen und dafür braucht man möglichst viel Wasserstoff. Und Kunststoffe sind halt Kohlenwasserstoffe, da ist ziemlich viel Wasserstoff dabei. Da kann man die halt schön abbremsen, moderieren. Also wäre das ein Atomreaktor, dann wäre das halt ein Moderator. Aber sorgt halt dafür, dass die Schäden nicht ganz so groß sind.
Was macht der Wasserstoff da mit den Neutronen?
Die steht im Weg. Die Neutronen knallen dagegen und haben halt, also die Wasserstoffatome sind halt genauso schwer wie Neutronen. Und das ist halt so das Optimale. Das ist der optimale Impuls, die optimale Impulsübertragung. Da wird halt die Geschwindigkeit am besten reduziert. Also kann man sich ganz leicht vorstellen, wenn du irgendwie große, schwere Betonkugel hast und du schmeißt da eine kleine Stahlkugel drauf, dann nimmt diese Betonkugel so gut wie gar keine Energie auf und die Stahlkugel, die wird fast schon reflektiert und geht mit fast der gleichen Energie weiter wie am Anfang. Während wenn du das ist das gleiche Prinzip, was du hier in diesem Spielzeug hast, mit diesen fünf, meistens hast du so fünf Stahlkugeln.
Der Impuls weitergegeben wird und dann hinten die letzte Kugel sich dann bewegt.
Genau, und andersrum. Wenn du halt irgendwie eine Kugel anhebst und du hast halt vier, die da dastehen, wenn die zusammenkleben würdest, dann merkst du dann halt, okay, die vier Kugeln, die bewegen sich halt ein kleines bisschen, aber die eine kleine Kugel, die springt halt sofort wieder weg. Und du willst halt, wenn es geht, immer nur eine Kugel da im Weg haben, weil die nimmt dann halt, ja, dann teilt sich halt die Energie praktisch so 50-50 auf. Also das ist halt so das Optimale, was
du haben willst. Du hast halt eine Parität zwischen Reflexion und Weitergabe und dadurch hast du zwei langsamere, weniger gefährliche Teile als eins, was durchmarschiert und dann Schaden anrichtet. Genau, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wo die Strahlung eigentlich überhaupt herkommt. Also warum die da genau so krass ist.
Ist das gleiche wie auf der Erde. Der Jupiter hat halt ein sehr starkes Magnetfeld. Kommt auch daher, dass der Wasserstoff, wenn man Wasserstoff unter sehr hohem Druck hat, dann ist es praktisch ein Metall. Das sieht man auch im Periodensystem der Elemente. Ist Wasserstoff ja in der allerersten Spalte ganz oben und darunter kommt dann Lithium und Natrium und Kalium und so weiter, was halt alles Metalle sind. Und man hat deswegen auch schon früher vermutet gehabt, dass Wasserstoff eigentlich auch wie ein Metall sich verhalten sollte unter bestimmten Umständen. Halt, wenn du das Ganze irgendwie dicht genug zusammenbringst, dass es dann halt das Gleiche macht und das ist dann auch so. Und wenn du einfach ein Metall halt da drin hast, bei uns ist es ja ein Eisenkern, Dann hast du entsprechend auch Ströme, die da fließen können. Dann bauen sich sehr starke Magnetfelder auf. Und mit einem sehr starken Magnetfeld hast du halt praktisch sowas wie einen Teilchenbeschleuniger. Und die fliegen dann fliegen halt Teilchen im Kreis ringsrum. Und die kommen dann halt im Wesentlichen von der Sonne und von sonst woher. Und sammeln sich dann halt dort, wo dieses Magnetfeld dann halt entsprechend am stärksten ist. Und ja, das ist halt gerade so im inneren Jupiter-System auf der Äquatorialebene auch noch ein bisschen weiter außen. Also es gibt da entsprechende Darstellungen.
Und da fliegt halt Europa halt eben auch rum.
Genau. Und da muss man dann halt zusehen, dass man, wenn man da irgendwie eine Sonde langfliegt, dass man das möglichst vermeidet. Aber es geht dann halt nicht, wenn man da unbedingt zu Europa hin will. Ja.
Das hat uns aber Arthur C. Clarke damals noch nicht erzählt.
Ja, aber der hat uns erzählt, dass man da nicht landen soll.
Genau, das hat
er also gesagt. Also von daher.
Ja.
Ja.
Hat er dann doch wieder recht gehabt.
Ich glaube, Io ist auch nicht allzu attraktiv, so allgemein. Wahrscheinlich braucht man da auch nichts zu sagen. Entsprechend bleiben da ja ansonsten nur noch Ganymed und Callisto übrig. Es soll halt auf Europa soll es einen unterirdischen, also unterirdisch halt flüssiges Wasser geben.
Und oben eisig.
Ist halt Eis. Mhm. Und entsprechend spekuliert man dann halt, könnte es da Leben geben oder irgendwas in der Richtung, irgendeine Vorform von Leben. Man hat halt auf jeden Fall eine gewisse Form von Geologie dort, also aktive Tektonik, was dann dafür sorgt, dass man einen Stoffaustausch hat im Wasser. Und so einen gewissen Stoffaustausch, den braucht man halt. Also man braucht halt irgendwie eine Form von Recycling, dass chemische Verbindungen, die irgendwie aufgebraucht sind, nochmal irgendwo hinkommen, wo es heiß ist, dass da nochmal energetischere Verbindungen entstehen können und halt einfach auch wieder mal neues Material da ist, damit das Leben halt irgendwie als Zwischenstufe dazwischen irgendwie entstehen kann. Weil Sonnenlicht werden sie nicht haben. Gewitter auch nicht. Und
haben halt einen Teilchenbombardement. Ne?
Ja, aber da kommt auch nicht viel an. Also Wasser
durch
ist halt...
Durch das Eis.
Ja, Wasser ist ein verdammt gutes Schild. Also ein paar Meter Wasser reichen völlig.
Wird halt dann nur durch die Gezeitenkräfte geknetet.
Genau, ja. Und der Rest ist dann halt so Wärme und Geothermie und sowas. Ja. Und ja, ob da wirklich was ist, keine Ahnung. Gibt Ideen, dass man da irgendwann mal eine Sonde hinschickt, die landet und reinbohrt, aber da ist noch lange nichts zu sehen.
Na gut, wir fliegen erstmal hin, 2030 dort, dann kriegt man ein paar coole Bilder.
Ja, das auf jeden Fall. Und halt Messdaten, man kann auch das Gravitationsfeld untersuchen, um halt so ein bisschen zu gucken, ja okay, wie ist die Masse unterm Eis verteilt. Das macht man einfach, indem man dran vorbeifliegt und gleichzeitig mit der Antenne einfach Daten sendet und die dann genau aufnimmt und dann weiß, was für Abweichungen es gibt. Je nach Geschwindigkeit halt. Und das kann man halt ziemlich gut bestimmen dann.
Nächste, also die dichteste Annäherung ist wohl 25 Kilometer, was echt ganz, ganz, ganz gut dicht dran ist. So, ne?
Ja, wird man sehen. Also man hat halt eine Primärmission mit, ich glaube, 44 Vorbeiflügen oder sowas. Und danach muss man gucken, was es an Verlängerungen gibt. Da kann man sich dann auch langsam rantasten. Und dann mal gucken, was geht und was nicht.
Okay.
Ja.
So, haben wir ein Thema auf deiner Liste stehen?
Nicht wirklich. Europa Clipper ist halt letztendlich eine Sonde, die genauso groß ist wie ein Nachrichtensatellit. Und ich bin ja seit langem immer dafür zu sagen, hey, schick doch mal einen Nachrichtensatellit zu Mars. Einfach als Datenrelais. Weil das ist genau das, was dem Mars fehlt. Um den Mars gibt es halt ein paar Orbiter, die dann so mit 3-4 Meter großen, 2,5 bis so 3-4 Meter großen Antennen ausgestattet sind. Ich glaube 2,5 sogar bloß. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es welche so mit 3-4 Meter Klasse gibt. Aber ist halt alles nicht groß. Die Nachrichtensatelliten im geostationären Orbit sind halt teilweise so 18, 20 Meter und teilweise sogar noch größer.
Echt?
Ja, es sind halt ausfaltbar. Das einfach bloß, um ordentliche Datenraten auf dem Boden zu haben. Gerade wenn es eigentlich bloß darum geht, dass man bestimmte einzelne Stationen irgendwie anfunkt, dann brauchst du halt möglichst große Antenne, um das Signal erstens so stark wie möglich zu machen, und du kannst dann halt auch gleich du machst das halt so stark wie möglich, indem du es auf einen kleinen Teil der Erde einfach bloß konzentrierst. Oder wahlweise, indem du halt diverse Transponder hast und dann benutzt du die Antenne als Reflexionsspiegel, um große Gebiete der Erde abzudecken. Und zwar ziemlich gesteuert. Also das sind ziemlich, teilweise sind das ziemlich merkwürdige Antennenkonstruktionen, die benutzen, um dann wirklich so Gebiete in Form von bestimmten Ländern oder von bestimmten Kontinent oder sowas wirklich nur das zu versorgen. Das ist schon, ist teilweise ziemlich spektakulär. Und das könnte man halt auch im Mars machen. Und dann könnte man wirklich mit einer großen Antenne und ordentlich Sendeleistung und einfach Solarpanelen, die wirklich nur dafür da sind, wirklich die Sendeleistung darzustellen, könnte man ein Vielfaches der, also, und wir reden nicht nur vom Zehnfachen, wahrscheinlich auch nicht nur vom Hundertfachen von dem, was zurzeit da ist. Aber da wäre es dann überhaupt kein Problem, einfach mal Videostreams vom Mars zur Erde zu schicken. Und zwar gar kein Problem, auch irgendwie 4K oder sonst irgendwas. Natürlich nicht live, weil ein bisschen Verzögerung, zumindest ein paar Minuten hat man immer, auch in Opposition und sonst was. Aber es wäre dann halt mal richtig Datenraten da. Und da könnte man dann schon einiges machen.
Ja, das ist eh ein bisschen schade, ne? Also das, du hast
man, da oder wahlweise halt gar nicht, oder wahlweise halt die gleichen Datenraten, aber man kann halt mit relativ kleinen Antennen das auf der Erde machen und hat dann nicht mehr so diese riesigen Budgets, die man zurzeit braucht. Alles möglich. Ja.
Das ist sowieso so schade, dass man im Prinzip ja bloß so wenig Material halt eben vom Mars hat. Es gibt dann immer mal so ein paar tolle Panoramen oder sowas, ne, die dir dann eben doch zeigen, okay, das ist eine reiche Welt und die sieht halt so und so aus, ne, und hat die Charakteristik, aber es ist einfach so wenig. Und ich meine, das, was sie da mal gezeigt haben, mal an Videos, wo der kleine, die kleine Drohne da rumgeflogen ist, ne?
Ja.
Das sah ja aus wie 1998 irgendwie so, weißt du? Also so von der Videokompression her. So.
Ja,
das war ja grauenhaft.
Ja, man darf auch nicht vergessen, die Drohne hatte den mit großem Abstand leistungsfähigsten Computer auf dem Mars an Bord. Weil man da einfach bloß einen handelsüblichen Handychip genommen hat. Und zwar auch halt auch nicht sehr aktuell jetzt, ne? Weil die sind halt alles so, also früher war das was Besonderes, dass man gesagt hat, Silicon on Insulator. Das ist schon lange Standard geworden. Also das war so Ende der 90er Jahre, war das noch was Besonderes, dass man den Chip so baut. Aber es macht die halt relativ resistent gegen Strahlung. Und heutzutage ist das einfach Standard, kommerziell. Und dann kann man halt einen kommerziellen Chip nehmen und muss sich halt überlegen, wie man den betreibt, sodass der bei bestimmten Ausfällen, dass man die findet und dann halt neu startet oder sonst irgendwas. Aber das geht halt alles. Kann man alles auf der Erde qualifizieren mit Teilchenbeschleunigern, dass man das untersucht.
Warum sind die Consumer-Chips jetzt schon so relativ strahlenresistent?
Wenn man das brauchte einfach. Also erstens mal die Strahlung, die Hintergrundstrahlung auch auf der Erde ist halt nicht völlig null und da muss man halt auch aufpassen. Und umso kleiner die Strukturen sind, umso größer werden die Probleme insgesamt, dass man dass man irgendwie Kurzschlüsse hat durch einfach Teilchen, die da einfach draufballern. Und das war halt früher nur bei bestimmten Teilchen ein Problem. Und für einen normalen Chip war das einfach kein Problem. Die Strukturen waren einfach zu groß dafür. Aber irgendwann wurden sie halt so klein, dass die Probleme immer größer wurden, dass auch die Leckströme immer größer wurden. Silizium ist halt kein richtiger Isolator, es hat nur einen Halbleiter. Wenn man diese ganzen Schaltkreise auf den richtigen Isolator drauf macht, also Siliziumdioxid in dem Fall, nicht nur Silizium, dann fließt da halt wirklich kein Strom mehr dazwischen. Und entsprechend kann man dann viel bessere Chips haben, die auch effizienter sind, die nicht so viel Strom verlieren zwischendurch, die klarere Signale haben und so weiter und so weiter.
Das hat jetzt zwar nichts mit Raumfahrt zu tun, aber weil du das Thema gerade anschneidest, also heißt das, dass also umso höher entwickelt jetzt unsere Chips wären, also ich weiß nicht, in welchem Nanobereich wir jetzt gerade sind, so, ne, aktuell.
Es wird immer schwieriger jetzt.
Aber dann wird das ja zunehmend auch problematisch, ne, also dass du dann irgendwo Glitches hast, die dann...
Ja, die hast du halt einfach, ja. Die gibt's.
Und ich meine, heute ist ja alles mit Chip.
Und in Consumer Hardware wird das auch nicht unbedingt abgefangen. Du hast dann ab und zu mal. Also die sind sehr selten. Also nach menschlichen Maßstäben ist das sehr, sehr selten. Aber wenn du jetzt wirklich brutal richtig viel durchrechnest, es gibt einige Rechnungen, die dann tatsächlich das kontrollieren müssen.
Okay.
Ja, aber dafür gibt es dann halt so Prüfsummen und so weiter, dass man halt feststellt, aha, hier hat es irgendwo einen Fehler gegeben, da muss ich nochmal nachrechnen.
Was natürlich eben doch dazu führen kann, ne, dass solche Technik, ne, die Chips ja natürlich auch schneller kaputt gehen irgendwann, wenn sie jetzt noch kleiner wären.
Ja, das Problem hat man noch nicht ganz. Intel hat es bei der letzten Generation irgendwie ein bisschen übertrieben, aber es war mehr ein Spannungsproblem und Konstruktionsproblem und so weiter.
Was ist dann passiert?
Die Chips haben mit der Zeit einfach den Geist aufgegeben. Ja.
Gut.
Ja. also das war eine Riesengeschichte. Das lief über ein halbes Jahr, weil es Intel auch nicht zugeben wollte, dass die ein echtes Problem mit ihren Hochleistungschips haben. Also mit den besten und schnellsten Chips, die sie gerade hatten.
Ja, meistens ist es ja entweder ein Temperaturproblem, ne?
Ja.
Das ist es ja ganz häufig.
In dem Fall war es einfach ein Spannungsproblem. Also du hast ja gewisse Spannungsabfälle auch dazwischen und die Konstruktion war einfach so, dass bestimmte Teile in dem Chip einfach eine zu hohe Spannung hatten und dann einfach zu viel Strom geflossen ist und das Silizium mit der Zeit einfach beschädigt wurde und dann einfach nicht mehr funktioniert hat, wie es geplant war.
Erodiert.
Ja.
Gut, Thema.
Ja, alles weitere dann in der nächsten Folge.
Ja, mir fällt jetzt auch gerade nichts ein mehr.
Wir sind mehr oder weniger durch. Wie gesagt, Starship. Eventuell sollte ich mal irgendwann nochmal, das mit der Raketengleichung sollte ich irgendwann mal wirklich aufarbeiten und dann einmal, das war jetzt so ganz aus der Kalten einfach versucht zu erklären.
Das habt ihr ja schon mal gemacht, aber in einer sehr, sehr weit zurückliegenden Folge irgendwann mal bei Countdown Podcast, oder? Dass ihr das schon mal so ein bisschen auseinandergenommen
habt? Ich glaube Raketengleichung an sich noch nicht so richtig. Ich müsste das mal machen, dass ich das auch wie Raketenstufen, wie das funktioniert, zumindest von der vom Konzept her.
Aber dann lass uns das doch mal ins Auge fassen für unsere Zuhörerschaft, dass wir da noch mal so ein bisschen an die Physik gehen und sagen, hier, pass mal auf. Also mich selber interessiert das auch, weil das für mich immer so ein bisschen vage ist. Also ich vermute, dass ich das verstehe.
Ja, aber das ist
so
halt
richtig auch nicht so.
Es ist vor allen Dingen die Herausforderung, das Ganze als Podcast zu machen.
Weil es dann doch eher dargestellt werden
mit muss. Mit einer Tafel oder so, irgendwie mit einem Stück Papier ist das sehr viel leichter zu zeigen. Aber ich werde mir mal was überlegen, das könnten wir dann mal für einen der nächsten Folgen irgendwie ins Auge fassen. Ne?
Was ich immer so kompliziert finde, um das dann vielleicht auch noch zuzumachen, dass das ja ein dynamisches System ist. Also das ist ja nicht ein fixes System, sondern durch das Verbrennen des Treibstoffs wird es natürlich auch weniger, damit wird die Rakete wieder leichter, damit
hat sie
wieder
ist
mehr
halt,
Höhe, dann hat sie wieder mehr
genau
Luftwiderstand und dann
das sind ist alles genau das
Faktoren,
Ding,
die ja dann zu so einer wirklich starken exponentiellen Veränderung führen dann. Ne?
Also für eine Rakete im Vakuum, kugelförmige Rakete im Vakuum auf einer schrägen Ebene oder so, da hast du halt die Raketengleichung. Die funktioniert dann auch ganz gut. Klar, sobald irgendwie Luftwiderstand ein Ähnliches dazukommt, dann wird es halt richtig schwierig und das kann ich dann auch nicht mehr unbedingt. Gravitationsverluste, ne? Die sind dann auch schon nicht mehr drin. Das hängt halt auch alles davon ab, wie viel Schub liefern die Triebwerke, wie schwer hat man die Rakete gemacht und so weiter. Gibt es halt diverse Abhängigkeiten. Was für Variationen hat man im Schub? Und so weiter. Feststofftriebwerke werden ja auch so gebaut, dass die am Anfang mehr Schub liefern, dann später ein bisschen weniger. Kann man ja durchaus variieren, indem man den Querschnitt irgendwie so baut. Ja, es gibt halt viele Dinge, die da zu beachten sind. Auch was für eine Flugbahn man nimmt. Also die Falcon 1 Rakete, hat ja nie so schwere Satelliten gestartet. Ich meine, ist sowieso nur 5-mal geflogen. Aber die sollte ja 400 Kilo schwere Satelliten oder sowas tragen können. Hat aber tatsächlich immer bloß so 150 Kilo schweren Satelliten gestartet. Das kam daher, dass man gesagt hat, ja, okay, wir wollen das Oberstufentriebwerk nicht neu starten. Und anstatt jetzt, wie man es mit der Falcon 9 macht, dass man erst in elliptischen Orbit fliegt, also elliptisch, aber niedriger Erdorbit, aber elliptisch halt, und dann nochmal neu startet und dann in Kreisrunden geht, hat man halt gesagt, okay, wir fliegen die Bahn so, dass wir noch während das Triebwerk läuft auf die Höhe kommen und praktisch beides gleichzeitig machen. Also, dass man erst nach oben fliegt und dann in der Höhe praktisch die Raketenstufe so ausrichtet, dass man in Richtung der Flugbahn weiter beschleunigt.
Das ist man im Prinzip gleich in einer Art Kreis
oben genau, dass man wirklich direkt in einem Kreis endet. Und das ist halt weit weniger effizient, als einfach zu sagen, ja, wir starten einfach und wir schalten das Triebwerk in 200 Kilometern Höhe schon ab und fliegen dann einfach, bis wir in 500 Kilometer Höhe sind, starten neu und sind dann halt 500 Kilometer kreisförmig. Du hebst damit einfach den untersten Punkt an und bist dann irgendwann auf dem kreisförmigen Punkt.
Ich kann mich erinnern, also gut, jetzt quatschen wir schon wieder weiter, aber es ist halt zumindest die Darstellung. Die Darstellung, wenn ich mich jetzt an meine Kindheit erinnere oder was man in so alten Raketenbüchern, Weltraumbüchern und so hat, ist es immer so gezeigt, als würde die Rakete quasi so Pünktchen immer auf einen kreisrunden Orbit einschwenken von vornherein, also von der Startsequenz an und gar nicht erst.
Weil das meistens der Plan ist. Ja.
Oder war halt früher.
Ja, und also wenn du einen niedrigen Orbit haben willst, dann bleibt ja eh nichts anderes übrig. Du fliegst halt einmal über die Atmosphäre drüber. Und wenn du jetzt nicht wieder zurückfliegen willst in die Atmosphäre, dann hast du halt mindestens erstmal einen kreisförmigen Orbit oder hast halt einen elliptischen Orbit, der noch weiter rausfliegt. Ansonsten hast du halt das, was das Starship macht. Du hast einen Orbit, der halt dann 15 Kilometer unter der Erdoberfläche endet.
Sehr spitz.
Ja.
Das ist kein Orbit. Was hat er gesagt? Das ist eine ballistische Bahn.
Ja.
Na gut.
Ein suborbitaler Start. Ja, suborbitaler. Was ja Vector Space damals gesagt hat, als sie irgendwie 3 Kilometer hochgeflogen sind. Eine suborbitale Bahn.
3 Kilometer.
Ja. In den Dschungel. Und der Dschungel war irgendwie ein Fichtenwald, der daneben stand. Das waren Typen, ey.
Na gut. Haben wir es erstmal.
Wir hören uns auf jeden Fall dieses Jahr noch ein, zwei Mal.
Ja, denke ich schon, ja.
Und
Sonst noch einen schönen Rest Oktober.
Ja, lasst euch zu Halloween nicht zu sehr erschrecken.
Ja. Und dann bis später.
Tschüss. Also entweder nicht zu sehr oder lasst euch schön theatralisch erschrecken, damit die Kinder auch was haben davon, nicht?
Gut.
Na dann. Tschüss.
Tschüss.